nur zu wissen kein Automatismus ist. Also, das Jahresmotto unserer Gemeinde ist ja geliebt, um zu lieben. Und darum geht es ja ein Stück weit im ersten Johannesbrief. Aber nur zu wissen, dass wir geliebt sind, führt nicht automatisch dazu, dass wir auch andere lieben. Wir stehen nämlich in einer Gefahr und um diese Gefahr geht es in dem heutigen Abschnitt und ich möchte ihn euch einmal vorlesen. Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar wurden, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen Geist und habt alle das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch im Blick auf die geschrieben, die euch verführen. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt. Sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Und nun, Kinder, bleibt in ihm. Damit wir, wenn er offenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir seine Kinder heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er offenbart worden ist, damit er die Sünden wegnimmt. Und Sünde ist nicht in ihm. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Kinder, niemand verführe euch. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichtet. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott und wer nicht seinen Bruder liebt. So, ein relativ langer Text und ich musste auch erstmal ihn lesen und darüber nachdenken und Sachen in schlauen Büchern nachschlauen und von anderen Predigern klauen, um den Text überhaupt zu verstehen. Aber was aufgefallen ist und hoffentlich auch euch aufgefallen ist, ist, dass Johannes in dieser Passage immer so einen Wechselgesang hat. Ja? Da geht es um Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit. Oder ganz am Anfang, ja, um die vielen Antichristen, die in der Welt sind. Und dann sagt ihr, ihr aber habt die Salbung. Und dann sagt ihr, ihr kennt die Wahrheit. Und dann geht es im nächsten Vers direkt wieder um Lügner. Wir haben diesen Wechselgesang. Immer geht es um Gesetzlosigkeit und um Gerechtigkeit. Und das Ziel der Passage ist, uns zu warnen und uns zu ermutigen. Vielleicht wart ihr bei der letzten Predigt dabei und erinnert euch an den allerletzten Vers des letzten Abschnitts. Da hieß es, Die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Und wenn ich diesen Vers lese, dann denke ich mir, das wollen wir doch, oder? Also, wir wollen doch den Willen Gottes tun, wenn wir seine Kinder sind, auf der einen Seite. Und andererseits in der Ewigkeit bleiben, das will doch jeder von uns, oder? Also, Tod ist schlimm, definitiv. Die eigene Existenz hört auf und man gerät in Vergessenheit. Ja, der Tod relativiert alles. Alles, was wir uns im Leben aufgebaut haben, endet irgendwie mit dem Tod. Und selbst wenn du ein ganz großartiges Leben lebst, spätestens deine Urenkel wissen nicht mehr, wer du bist. Im Angesicht des Todes ist das Leben vollkommen sinn- und ziellos. Die Welt vergeht und alles, was für uns noch irgendwie wichtig und attraktiv erscheint, Karriere, Besitz, Erfolg, Geld, Beliebtheit und so weiter, all das vergeht. Aber im Angesicht der Ewigkeit hat das Leben doch einen Sinn. Denn unser Leben, wenn wir an Jesus glauben, geht nicht mit dem Tod vorbei. Und wir werden nicht in Vergessenheit geraten. Und alles wirklich Wichtige unseres Lebens hat einen Impact bis in die Unendlichkeit. Ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, dann will das jeder von uns. Ein Leben leben, was nicht mit dem Tod endet, sondern ewig weitergeht. Und wenn wir etwas wollen, dann machen wir das doch auch so, oder? Gibt das Sprichwort, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und ich will zum Beispiel nach dem Gottesdienst ein leckeres Stück Kuchen essen. Und weil, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, ja? Deswegen werde ich mich nach dem Gottesdienst anstellen und mir ein leckeres Stück Kuchen holen. Aber ganz so leicht ist das nicht. Stellt euch vor, dieser Text würde nicht davon handeln, wie wir als Christen leben, sondern wie wir uns Kuchen besorgen. Dann würde uns Johannes an dieser Stelle warnen vor Menschen, die ganz dringend ein ganz wichtiges Gespräch mit uns führen wollen. Und bevor ich bei der Kuchenschlange ankomme, ja, die mich von der Seite anquatschen und sagen, oh hier Philipp, ganz wichtig und so. Und dann dauert das Gespräch eine halbe Stunde. Und wenn es vorbei ist, stelle ich mich an und der ganze leckere Kuchen ist weg. Und dann gibt's nichts. Und ähnliche Verführung droht auch in unserem Glaubensleben. Ja, das Ziel des Lebens ist nicht Kuchen, auch wenn Kuchen sehr gut ist. Das Ziel des Lebens ist es, ein Leben in und für die Ewigkeit mit Jesus zu leben. Und genauso wie es vielleicht Menschen in der Gemeinde gibt, die mich von meinem Kuchen abbringen wollen, gibt es Menschen in der Welt, die mich von meinem ewigen Leben abbringen wollen. Johannes schreibt diesen Text nicht, weil seine Briefempfänger die Wahrheit nicht kennen. Johannes schreibt nicht an Babychristen. Ja, vielleicht schreibt er an eine Gemeinde wie wir, die irgendwie etabliert ist, wo viele Leute schon lange an Jesus glauben. Und auch wir brauchen die Basics nicht. Ja, andere Briefe in der Bibel, da wird das ganze Evangelium nochmal von klein auf gelehrt. Und dieser Brief nicht. Dieser Brief will nicht Leere zu den Empfängern bringen. Er schreibt nicht, weil sie die Wahrheit nicht kennen. Die Empfänger kennen den Brief, aber er schreibt im Hinblick auf die, die euch, die uns verführen wollen. Johannes schreibt diese Passage, um uns vor Verführung zu warnen. Vor wem? Durch Christen. Also Christen in Anführungszeichen. Menschen, die wie Christen aussehen, sich so verhalten und vielleicht auch aus der Gemeinde kommen. Und er beginnt die Passage mit: Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Und ein paar Verse später, der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Biblisch gesehen leben wir schon in der Endzeit. Und biblisch gesehen sind die Antichristen schon unter uns. Antichristen sind Menschen, die im religiösen Gewand auftreten, aber das, was eigentlich uns Christen verbindet, nicht haben. Und zwar Christus. Es gibt Menschen, die reden wie Christen und sehen wie Christen aus, aber sie haben nicht Christus. Und zum damaligen Zeitpunkt, vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigt von Julius, da waren es diese frühgnostischen Strömungen, ja, so Menschen, die gesagt haben, so, ihr braucht hier so eine Sonderlehre, so eine Sondererkenntnis, dann erst könnt ihr gerettet werden. Und heute taucht dieser antichristliche Geist auf, entweder im Gewand liberaler Theologie oder im Gewand gesetzlicher Theologie, weil beide Strömungen Jesus nicht zum Christus machen, zum Retter machen. Die einen bestreiten vielleicht, ob Jesus überhaupt Gott war oder ob der Mensch überhaupt gerettet werden musste, und die anderen machen Jesus kleiner, weil sie sagen oder es vorleben, dass wir einen Teil zu unserer Rettung beizutragen haben, durch Werke, durch Rituale oder Mitgliedschaft in der richtigen Kirche. Wir stehen in der Gefahr, verführt zu werden durch Menschen, die uns von Jesus wegbringen wollen, durch das, was sie lehren. Und weil wir in der Gefahr stehen, müssen wir es nicht drauf ankommen lassen. Wir müssen uns nicht versuchen lassen. Genauso wie ich als Mann es versuche, Situationen zu vermeiden, in denen ich sexuell versucht werden kann, zum Beispiel, indem ich mir, bevor ich mir einen Film anschaue, nachschlage, ob es in diesem Film explizite Szenen gibt und ihn dann eventuell nicht zu schauen. Genauso ist es auch ratsam, theologisch auf der Hut zu sein. Wir müssen nicht jede Predigt und nicht jedes Buch und nicht jedes theologische Video zu Ende schauen, wenn es die Möglichkeit birgt, uns von Christus wegzulenken, indem Jesus und sein Werk klein gemacht werden. Jeder, der sagt, dass Jesus nicht Gott ist, dass Jesus nicht für uns sterben musste, dass wir keinen Retter brauchen oder dass wir uns selbst retten müssen, indem wir irgendetwas tun oder machen. Jeder dieser Lehren steht in der Versuchung, in der Gefahr, uns zu verführen von Christus weg. Und statt auf antichristliche Versuchung reinzufallen, erinnert uns Johannes, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und all das Wissen. Die Salbung, das ist der Heilige Geist, und der Heilige, das ist Gott. Wir haben von Gott den Heiligen Geist geschenkt worden. Wir haben ihn. Er lebt in uns und er ist jetzt Teil von uns. Als Christen sind wir geistgeleitet, geistgeprägt und geistgekräftigt. Wir sind geistgeleitet. Der Heilige Geist führt uns im Alltag in Situationen, die Gott vorbereitet hat, damit wir sie mit ihm erleben dürfen. Der Heilige Geist lehrt uns und erinnert uns immer wieder an die Sachen, die wir mal gehört haben oder die wir auswendig gelernt haben, um im richtigen Moment den richtigen Gedanken zu haben, um Gutes zu tun und der Versuchung zu widerstehen. Wir sind geistgeprägt. Der Heilige Geist verändert unser Denken. Das, was uns früher wichtig war, ist uns heutzutage nicht mehr wichtig. Das, was wir früher gewollt haben, wollen wir heute nicht mehr. Unser alter Charakter verabschiedet sich und in uns wird Jesus groß. Und wir sind geistgekräftigt. Wir wissen nicht nur das Richtige, sondern in dem Heiligen Geist haben wir auch die Kraft, das Richtige zu tun. Wir haben diesen Geist und in und aus und durch diesen Geist leben wir unser Leben als Christen. Wir brauchen nichts mehr. Wir brauchen keine neue Lehre. Im Prinzip, jeder, der schon ein bisschen länger in die Gemeinde geht, jeder, der in der Gemeinde groß geworden ist, wir brauchen eigentlich keine Predigt mehr. Ja, eine große Predigtreihe zum Thema geliebt, um zu lieben, ist super als Ermutigung, aber eigentlich wissen wir das doch. Ja, Ja, meine Kinder in der Kinderstunde lernen das. Jesus liebt uns und wir sollen andere lieben. Wir brauchen nichts Zusätzliches. Alles, was wir brauchen, um unser Leben als Christen zu leben, haben wir schon in dem Heiligen Geist, der uns verändert, der uns immer wieder daran erinnert, dass wir von Gott geliebt sind und der uns befähigt, andere zu lieben. Johannes ermahnt uns im Angesicht von lügnerischer Lehre, die durch die Gemeinden kursiert, die Jesus und sein Werk kleiner machen, als er ist. Und er schreibt, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Was wir von Anfang an, vielleicht in der Kinderstunde, vielleicht im ersten Jahr, wo wir gläubig geworden sind, gehört haben, das soll in uns bleiben. Und das ist, wer Jesus bekennt, hat auch den Vater. Wenn du Jesus bekennst als deinen Herrn und Retter, dann hast du einen Anteil an Gott. Und die Konsequenz dessen ist, dass wir in dem Sohn bleiben und der Vater in uns. Und jetzt kommt die erste Verheißung des Textes. Wie gesagt, der Text ist nicht nur Warnung, er ist auch Ermutigung. Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Darüber haben wir am Anfang nachgedacht. Das wollen wir doch, oder? Leben nicht nur in zeitlicher Dimension ewig. Weil ganz ehrlich, so unendlich lange auf den Zahnarzt zu warten, ist faktisch auch ewiges Leben. Aber das ist nicht das, was Gott für uns vorhat. Er möchte unser Leben einfach nicht nur zeitlich unendlich verlängern. Er möchte uns ein Leben in ewiger Qualität geben. Leben in Frieden, in Ruhe, in Erfüllung und in Freude. Ohne Tod, ohne Leid, ohne Ende. Johannes schreibt an anderer Stelle, in Johannes 17, Vers 3, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ewiges Leben heißt Gott zu erkennen. Und erkennen ist mehr als Wissen ansammeln über Gott. Erkennen ist eine in der Ewigkeit unendlich tiefer werdende Beziehung mit Gott. Das ist das Ziel. Und genau deswegen müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht verführen lassen. Und dann kommt in den kommenden Versen die Erinnerung. Ja? Die Salbung bleibt in euch und Vers 27, bleibt in ihm, also in Jesus. Und in Vers 28 nochmal, bleibt in ihm. Wir schaffen es, uns nicht verführen zu lassen durch antichristliche Lehre, indem wir in Jesus bleiben und indem der Heilige Geist in uns bleibt. Der Schlüssel, um mit seinem Leben am Ziel anzukommen, wenn Jesus wiederkommt, ist in ihm zu bleiben. Das zu bewahrheiten, was man vielleicht von klein auf in der Kinderstunde gehört hat. Sich daran festzuklammern und entsprechend zu leben. Jesus ist der Retter. Das ist die Wahrheit und so müssen wir in der Wahrheit bleiben. Zu bekennen und zu glauben und zu leben, dass Jesus der Retter ist. Und das gilt nicht nur für den Moment unserer Bekehrung. Ja, Jesus ist der Retter, dass irgendwann ich als Kind entschieden habe, okay, ne, Jesus, bitte vergib mir meine Sünden und ich möchte mit dir leben, komm in mein Herz, Amen. Da hat mich Jesus von meiner Schuld gerettet. Aber Jesus ist ja nicht nur der Retter in der Vergangenheit, sondern er ist auch der Retter, wenn ich jetzt in meinem Alltag Rettung brauche. In Sünde, in Lüge, in Schwachheit, in Krankheit, wenn mein Herz voller Zweifel und Sorgen ist, mein Leben voller schlechten Angewohnheiten und Charakterschwächen. Jesus ist der Retter. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stolpere etliche Male jeden Tag über die Begrenztheit meines eigenen Ichs. Ja, in kleinen wie in großen Sachen. Und in all diesen Punkten brauche ich einen Retter, meinen Retter. Ich verbringe manchmal zu viel Zeit am Handy, ja, gerade jetzt, wo meine Frau auf Kur ist und ich niemanden habe, der mich abends ins Bett schickt. Ich bin immer nicht der Vater, der ich gerne sein würde. Ich bin auch oft nicht der Ehemann, der ich gerne sein würde. Ich bin geistlich oft undiszipliniert, bin manchmal faul, passiv oder stolz. Und wenn ich darüber stolpere, über mein eigenes Versagen, über meine eigenen Fehler, dann erinnere ich mich daran, dass Jesus der Retter ist. Ich begebe mich zurück in die Abhängigkeit zu ihm. Ich schaffe es nicht alleine, aber ich muss es auch nicht alleine schaffen. Das heißt es, in ihm zu bleiben, aus seiner Kraft für seinen Willen zu leben, Zeit mit ihm zu verbringen, um von ihm erfüllt zu werden. Und wenn wir das zu unserem Lebensstil machen, dann können wir seine Ankunft mit Freimütigkeit erwarten. Warum? Weil er der Retter ist und wir endgültig gerettet werden, wenn Jesus wiederkommt. Und dann wird alles anders. Der Text spricht davon, dass wir jetzt schon Kinder Gottes sind. Und das ist ein unendliches Privileg. Das ist so eine Floskel geworden, glaube ich, für manche, zumindest für mich manchmal, dass ich Kind Gottes bin. Wir waren gestern mit der Neuruppiner Jugend am Alexanderplatz, haben Spezies verschenkt und sind mit Leuten über den Glauben ins Gespräch gekommen. Wir hatten so ein großes Schild, ne, frag uns Fragen über Gott. Und dann kam so eine junge Muslime auf mich zu und die hat mich gefragt, wer ist Gott für dich? Habe ich so erzählt. Ne, ja, Gott ist Jesus und Gott ist Mensch geworden und Gott ist mein Vater. Und spannenderweise hat sie sich an diesem Begriff Vater am meisten gestört. Ich weiß gar nicht warum. Ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt, dass für sie Gott so weit oben ist, dass es fast schon blasphemisch ist, diesen Gedanken zu haben, dass Gott unser Vater ist. Also es gibt so viele Menschen, für die das keine Realität ist, die Gott nicht als Vater erleben. Und wir müssen uns das bewusst machen, was das für ein unendliches Privileg ist, dass Gott uns so sehr liebt, dass er nicht nur König und Retter und Herr und Schöpfer ist, was er alles ist, sondern auch unser Vater. Aber das ist nicht genug. Wie wir in Vers 2 lesen, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden Gott gleich sein. Ja, wir werden jetzt nicht auch Gott sein, aber ich sag mal, der Zustand, in dem wir uns jetzt befinden, als Kind Gottes, der wird bei weitem übertroffen werden. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Gott, der noch nie von einem Menschen gesehen worden ist, wir werden ihn sehen. Das, was wir an Gottes Beziehung haben werden, wird alles in den Schatten stellen, was je irgendein Mensch auf dieser Erde erlebt hat. Vielleicht denkt ihr manchmal an die Helden des Alten Testaments und sagt, boah, ja, so wie Abraham, der Freund Gottes genannt wurde, oder wie Mose, ja, so erleuchtet von seiner Herrlichkeit, oder die Jünger, wie cool muss das denn gewesen sein, mit Jesus unterwegs zu sein? All das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir erleben werden. Andere Bibelstellen sprechen davon, dass wir die Braut Christi sind. Und die einzige Beziehung, die noch tiefer ist als die Kind-Elternteil-Beziehung, ist doch die Beziehung zwischen zwei Ehepartnern. Ewiges Leben heißt, Gott zu erkennen. Immer tiefer, immer klarer und immer intimer. Aber selbst Johannes fehlen die Worte, das zu beschreiben. Es ist noch nicht offenbar. Selbst Johannes, der Jesus live erlebt hat, der sich so sehr mit Gottes Liebe identifiziert, dass er über sich selbst schreibt, er ist der Jünger, den Jesus geliebt hat. Selbst er hat keine Ahnung, wie das sein wird, weil das alles, was er bislang mit Jesus erlebt hat, in den Schatten stellen wird. Und wenn wir diese Verheißung annehmen und glauben, dass auf uns das Beste wartet, was wir uns vorstellen können oder besser, als wir uns vorstellen können. Wenn wir diese Verheißung annehmen und glauben, wirklich glauben, dann hat das eine Konsequenz. Dann macht das etwas mit unserem Leben. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Wenn wir das glauben, was wir gerade gelesen haben über unsere Zukunft, dann reinigen wir uns selbst. Steht da. Dann steht nicht, ja, dann wird Jesus euch die Füße waschen und ihr werdet rein sein, sondern wir reinigen uns selbst. Und so ein bisschen könnte man meinen, hört sich das doch auch irgendwie gesetzlich an, oder? Also wir müssen was tun, wir müssen uns reinigen, wir müssen Sünde lassen und heiliger werden. Wir müssen nicht, wir wollen. Wenn Christus unser Bräutigam ist, dann passiert das ganz automatisch. Johannes schreibt, das ist die letzte Stunde, ja, so kurz vor der Hochzeit. Und ich bin ja verheiratet und eine Sache kann ich euch garantieren. Am Tag vor meiner Hochzeit habe ich nicht irgendwelche Bilder von irgendeinem Schwarm, den ich mal in der Schule gehabt habe, angeschaut. Voller Trauer, dass ich von dem Mädel einen Korb bekommen habe. Am Tag vor meiner Hochzeit hatte ich Besseres, Schöneres zu tun. Ich habe die letzte Stunde verbracht, indem ich mich auf meine Frau und auf meine Hochzeit gefreut habe. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe diesen Gemeindesaal dekoriert, ja, zumindest geholfen, das ist nicht so meine Stärke. Ich habe meinen Hochzeitstanz geübt. Ich habe all das gemacht, was ich für nötig gesehen habe, um mich auf diese Hochzeit vorzubereiten. Hätte ich irgendwelche Bilder noch von irgendwelchen anderen Frauen, ja, und Ex-Freundinnen und Schwärmen und sonst was gehabt, ich hätte die natürlich weggeschmissen. Nicht, weil, oh, ich muss ja und meine Frau erlaubt mir nicht, Bilder von meinem Schwarm zu behalten von früher. Nicht, um ihre Liebe zu beweisen, nicht, um von ihr geliebt zu werden, sondern weil es die einzige logische Konsequenz ist. Wir leben in der letzten Stunde vor unserer Hochzeit. Und das einzige Logische, was wir tun können, ist, uns auf die Hochzeit vorzubereiten mit Christus, indem wir uns von allem reinigen, was nicht in ein Leben passt, in dem wir mit Jesus verheiratet sind. Deswegen reinigen wir uns. Weil wir wissen, zumindest ansatzweise wissen, was auf uns zukommt. Eine ewige Einheit zwischen Christus und uns. Das ist mehr als nur Kind Gottes zu sein. Das ist Braut Gottes zu sein. Und deswegen reinigen wir uns, indem wir alles rausschmeißen, was uns vor der Hochzeit befleckt. Und ganz ehrlich, all diese Sachen, die wir rausschmeißen, die sind doch eh egal, oder? Die Welt wird vergehen und ihre Begierden. Und alles, was uns jetzt noch irgendwie attraktiv erscheint, wird auch vergehen. Und das Einzige, was bleibt, ist unsere Beziehung zu Jesus und was wir für ihn aus Liebe tun. Und alles andere kann raus. Es vergeht eh. Es spielt keine Rolle mehr. Und deswegen, weil das unsere Realität ist, weil wir Braut Christi sind und wir uns vorbereiten auf unsere Hochzeit, deswegen kann Johannes auch solche krassen Sachen schreiben wie: Jeder, der Gerechtigkeit tut, ist aus ihm geboren. Oder in Vers 6, jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht mehr. Beziehungsweise dann das Gegenteil, jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Oder dann zuvor, ne, ist ja immer dieser Wechselgesang zwischen Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit. Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und dieser gleiche Dualismus ganz am Ende. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde und er kann nicht sündigen. Und dann beschreibt er die Kinder als Teufels, als die, die nicht Gerechtigkeit üben. Das sind ganz schön krasse Worte. Eigentlich trifft das ja auf niemanden von uns zu, oder? Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht die Sünde und er kann nicht sündigen. Also wenn ich in mein Leben schaue, dann tue ich Sünde und dann kann ich auch sündigen. Ja, heißt es jetzt, ich bin nicht aus Gott geboren? Natürlich nicht. Johannes hat diese Tendenz, so ganz scharf, schwarz und weiß zu formulieren. Was er meint ist, nicht so sehr unsere einzelnen Taten, sondern der Stern, der über unserem Leben steht. Leben wir einen Lebensstil der Gerechtigkeit, der abzielt darauf, Sünde aus unserem Leben zu schmeißen, wo wir uns selbst reinigen wollen, aus Vorfreude und aus Hoffnung auf diese im wahrsten unbeschreibliche Beziehung zu Jesus. Oder leben wir einen Lebensstil der Sünde? Ja, eigentlich wollen wir gar nicht das tun, was Gott will. Eigentlich wollen wir unser eigenes Ding durchziehen. Ja, so ein bisschen dabei sein, das wollen wir schon. Ja, wir haben unsere Freunde in der Gemeinde und deswegen lassen wir die ganz großen Sünden schon. Aber eigentlich wollen wir schon unser eigenes Leben leben. Eigentlich geht es uns nur um uns selbst. Das meint Johannes. Nicht einzelne, wenn auch viele Sünden, sondern ein Lebensstil in Sünde, sprich in der Trennung von Gott. Das ist für mich der stärkste Beweis, ob man errettet ist. Ja, aber das ist ja das große Thema des ersten Johannesbriefes. Ist mein Glaube echt, ja oder nein? Ja, keine Ahnung, ich gehe seit 20 Jahren in diese Gemeinde. Ist mein Glaube echt, ja oder nein? Und Johannes schreibt, schau dir dein Leben an. Willst du Gerechtigkeit oder willst du Sünde? Und wenn dein Herz ganz tief in dir drin sagt, ja, ich möchte so leben, wie es Gott gefällt, auch wenn es mir nicht immer gelingt, dann ist das ein Beweis dafür, dass dein Glaube echt ist. Und auch an dieser Stelle kommt noch einmal die Warnung. Kinder, niemand verführe euch. Das ist das Thema des heutigen Abschnitts. Und die Verführung ist, wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel. Wir können Verführer erkennen. Und das ist auch gar nicht so schwer. Kinder, niemand verführe euch. Na, wie erkennen wir Verführer? Indem wir ihr Leben anschauen. Wir erkennen am Leben einer Person, ob er ein Verführer ist oder nicht. Wenn Gerechtigkeit am Ende rauskommt, na dann ist die Person ein Bruder oder eine Schwester im Herrn. Aber wenn ein Prediger, und egal wie gut er predigt, egal wie schlau seine Gedanken sind und wie gut er Griechisch und Hebräisch und sonst was kann, wenn am Ende seines Lebens Sünde rauskommt und nicht nur so einzeln als Event, sondern als Lebensstil, dann ist dieser Prediger nicht aus Gott, sondern vom Feind, und dann weht in seiner Lehre nicht unsere Salbung, der Heilige Geist, sondern der Geist des Antichristen. Und Johannes ermahnt uns, haltet euch vor diesen Verführern fern. Und noch eine allerletzte Ermutigung. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichtet. Jesus hat am Kreuz angefangen, indem er durch seinen Tod Satan besiegt hat. Und er wird diesen Sieg vollenden, wenn er wiederkommt. Aber Jesus ist nicht nur ein Gott der Vergangenheit oder der Zukunft, sondern er ist auch ein Gott der Gegenwart. Sein Sieg ist auch jetzt relevant. Jesus offenbart sich, damit er die Werke des Teufels vernichtet, heute in deinem Leben. Und vielleicht leidest du ganz besonders unter diesem Kampf. Ja, und du hast diese Verse vorher gehört. Jeder, der Sünde tut, der ist nicht aus Gott. Und du zuckst innerlich zusammen, weil du sagst, oh, aber ich will doch, ja, ich will doch gerecht leben. Aber so oft sündige ich dann doch. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu vernichten. Vielleicht leidest du unter Schwäche. Du nimmst dir ständig vor, endlich dein Leben in Ordnung zu bringen, endlich ja mit Disziplin deine stille Zeit anzugehen und jeden Morgen Bibel zu lesen und zu beten. Aber nach einer Woche hörst du wieder auf. Dann ist Jesus für dich gekommen, um die Werke des Teufels in deinem Leben zu vernichten. Vielleicht leidest du darunter, dass du immer und immer und immer wieder versagst, in egal welchem Lebensbereich. Dann ist Jesus für dich gekommen, um die Werke des Teufels zu vernichten. Vielleicht leidest du unter Krankheit, dann ist Jesus für dich gekommen, um die Werke des Teufels zu vernichten. Vielleicht bist du in Lügen gefangen, dass du immer wieder lügnerische und abwertende Gedanken über dich selbst oder andere denkst. Dann ist Jesus gekommen, um die Werke des Teufels zu vernichten. Vielleicht bist du in Süchten gefangen. Dann ist Jesus gekommen, um die Werke des Teufels zu vernichten. Vielleicht lebst du immer noch ohne Gott. Und irgendwas in dir drin hält dich von Gott fern und sagt dir, das ist doch alles Quatsch, was die hier glauben. Dann ist Jesus gekommen, um die Werke des Teufels zu vernichten für dich. Das ist Leben im Geist. Das ist das in ihm bleiben, eine maximale Intensität der Beziehung mit Jesus. Ihn in alles mit hineinzunehmen. Ja, nicht nur in die stille Zeit und nicht nur in den Gottesdienst, sondern in jeden Aspekt unseres Alltags. Nicht nur in das Gute, sondern vor allen Dingen in das Schlechte. Da, wo wir versagt haben. Warum? Damit er die Werke des Teufels in uns vernichtet. Wir wollen gleich Abendmahl zusammen feiern. Und das Abendmahl erinnert uns ja an den Tod Jesu. Er starb für uns. Er lässt sein Blut, um mir zu vergeben, damit ich neues Leben habe. Und ich möchte euch einladen, diesen Aspekt, dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu vernichten, ganz bewusst heute mit ins Abendmahl hineinzunehmen. Wir alle kennen die Stellen, wo der Feind doch noch irgendwo immer wieder so einen Scheinsieg erringt, wo er Werke tut. Ich möchte euch einladen, esst das Brot, trinkt den Traubensaft, um euch und den Feind zu erinnern, dass Jesus gekommen ist, dass er gestorben ist und dass er auferstanden ist, um die Werke des Teufels zu vernichten. Er ist gestorben, um Satan und seine Macht über mich und über dich zu besiegen. Nicht nur global, indem er die Welt erlöst, sondern ganz praktisch und persönlich in meinem Alltag. Amen.
Philipp, wir danken dir für die Predigt und wir bestellen Grüße an alle, die an uns an Bildschirm zugeschaltet sind. Eine ganz herzliche Einladung, am nächsten Sonntag hier zu sein, wo wir gemeinsam Taufe von 5 jungen Leuten feiern, die sich zu Jesus bekennen. Eine herzliche Einladung auch an Sie, online bei unserem Kleingruppenspezial mitzumachen, weil da gibt es auch Online-Angebote. Gott befohlen, bis zur nächsten Woche. Wir wollen